Darstellung so stark orientiert ist an einzelnen Personen. Geschichtsschreibung ist immer auch Personenbeschreibung. Und hier wird es in der Bibel ganz persönlich und ganz menschlich. Und deshalb sind diese Texte auch geradezu eine Fundgrube, um den Menschen zu beschreiben und zu verstehen und um dem Menschen zu helfen. Und erneut erweist sich die Bibel als bestes Lehrbuch für die Seelsorge. Das ist ja sowas von interessant, wie diese Menschen hier beschrieben werden in ihrer Menschlichkeit. Und gerade weil das so geschrieben ist, ist das Wort Gottes, denn Wort Gottes berichtet über den von Gott geschaffenen Menschen und den durch den Sündenfall zerrissenen Menschen in allen Dimensionen. Wir sollten diese Bereiche zusammenhalten und miteinander bedenken in der Auslegung Heilsgeschichte, Geschichte, die Menschen mit ihrer menschlichen Seite und gleichzeitig die daraus resultierende geistliche Dimension. Ein Grund für die Ausführlichkeit der Davidsgeschichte ist nicht die menschliche Seite. Das hätte man auch bei jemand anders machen können. Der Grund für die Ausführlichkeit der Davidsgeschichte ist die Tatsache, dass David der große Verheißungsträger ist des Alten Testaments. Und da komme ich dann noch einmal darauf zurück. David im gesamtbiblischen Zusammenhang zweitens die beiden Chronikbücher. Wir haben im Alten Testament, jetzt bleiben wir doch einmal beim Begriff der Geschichtsschreibung, zwei Stränge historischer Darstellung. Der erste Strang geht von 1. Mose bis 2. Könige. Hier wird tatsächlich Geschichte im Zusammenhang und in der Abfolge dargestellt, ohne Unterbrechung. Also ausführlicher und wenig ausführlich, aber insgesamt chronologisch. Im Einzelnen können Anordnungen nicht unbedingt chronologisch sein. Aber nur im Einzelnen, in kleinen Teilen. Insgesamt haben wir einen fortlaufenden historischen Bericht. Urgeschichte, Vätergeschichte, Auszug aus Ägypten, Sinai, Landnahme, Richterzeit, Übergang zur Königszeit, erste Könige, weitere Könige, letzte Könige aus. Dieser geschichtliche Faden endet mit der Zerstörung Jerusalems, mit der Einnahme Jerusalems und dann Ende 2. Königebuch der Begnadigung Joachims im Exil. Es gibt einen zweiten Geschichtsfaden im Alten Testament und das ist das 1. und 2. Chronikbuch. Auch diese Bücher, übrigens ursprünglich natürlich auch ein Buch, auch dieses Buch beginnt mit der Schöpfung und stellt die ganze Geschichte Israels dar bis David. In der kürzesten Form, die möglich ist, für viele Bibelleser auch in der langweiligsten Form, nämlich mit Geschlechtsregistern. Aber nehmen Sie das mit als erste positive Begegnung, wenn Sie bisher ein Aber hatten vor Geschlechtsregistern. Das Geschlechtsregister ist die kürzeste Form der Geschichtsdarstellung. Und da macht die Chronik in 9 Kapitel Adam bis David weg. Aber es ist klar, mit diesem Geschlechtsregister möchte das chronistische Werk bewusst vorne beginnen wie 1. Mose. So, bevor ich jetzt zu David in den Chronikbüchern komme, möchte ich Sie noch einmal konfrontieren mit dem Aufbau des hebräischen Kanons. Zwei Geschichtsfäden in der Darstellung im Alten Testament und jetzt im hebräischen Kanon. Der eine steht am Anfang und der andere am Schluss. Nicht wie bei uns. Das heißt, im hebräischen Alten Testament sind die beiden Geschichtsfäden, Geschichtsdarstellungen, die Klammer, in die der ganze Rest eingespannt ist. Das heißt, der Klammer um das Ganze nach dem hebräischen Kanon ist die Darstellung der Heilsgeschichte zweimal. Aber das ist noch nicht alles. Was ist die inhaltliche Eigenart der Chronik? Ich habe schon genannt, die Genealogien. Wenn es Ihnen also zu lang ist, wenn Ihnen das bis hier zu lang ist, zu viel, dann lesen Sie 1. Chronik 1 bis 9. Da haben Sie alles auch. Viele Namen, aber die ganze Geschichte. Die zweite Eigenart der Chronik. Warum wird der Anfang so kurz berichtet? Das eigentliche Thema der Chronikbücher ist das Königtum Davids. 1. Chronik 10 bis 29. Ausführliche Beschreibung des davidischen Königtums. Das wäre ja noch nichts Besonderes. Aber dann, 2. Chronik berichtet nicht über die Geschichte der geteilten Reiche Israel und Juda, sondern ausschließlich über die Geschichte des Königtums Judas. Es sei denn, es gäbe an der einen oder anderen Stelle Notwendigkeiten, mal den Blick auch nach Norden zu richten. Das Thema der Chronikbücher im Unterschied zu den Königsbüchern ist das Königreich Juda. Israel fällt weg in der Berichterstattung. Und das ist die Besonderheit der Chronikbücher, und deshalb gehören die Chronikbücher natürlich zum Thema David. Denn es geht ausschließlich um das davidische Königtum. Während die Königsbücher, da muss ich jetzt einfach kurz aus meinem Spezialgebiet referieren, das sind einfach die Königsbücher, während die Königsbücher zunächst über Juda berichten, Salomo 1 bis 11, dann über die Geschichte der geteilten Königreiche Israel und Juda, dann in der Mitte, im Mittelteil des ursprünglich einen Königsbuches sogar den Schwerpunkt im Nordreich Israel haben, nämlich die Ära Elia, Elisa, Ahab und Jehu. Das ist 1. Könige 16 Ende bis 2. Könige, auf jeden Fall 2. Könige 10. ist der Schwerpunkt der Königsbücher ganz im Norden. Dann kommt wieder anschließend 4. Teil des Königsbuches, Geschichte der getrennten Königreiche bis zum Ende des Nordreichs Israel. Und dann steht wieder Juda im Mittelpunkt, weil es Israel gar nicht mehr gibt. Der Bericht bis zum Ende. Hier könnte man sagen, ist sogar der Aufbau Juda, getrennte Königreiche, Schwerpunkt Israel, getrennte Königreiche, Schwerpunkt Juda. Relativ ausführlich habe ich es in meinem Kommentar in der Einleitung das dargestellt. Im Unterschied dazu gibt es bei Juda nur, in den Chronikbüchern nur Juda, 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 Juda. Man kann das zum Beispiel zeigen am Propheten Elia. Prophet Elia spielt in Königsbüchern eine zentrale Rolle im mittleren Teil, kommt in der Chronik fast gar nicht vor, wird einmal erwähnt, an einer Stelle. Und was macht er da? Er schreibt einen Brief an einen judäischen König. An einen judäischen König. Deshalb kommt er vor, weil er einen Brief schrieb an einen judäischen König. Alles andere über Elia fehlt in den Chronikbüchern. Das Ende der Chronikbücher, das gucken wir kurz an. Zweiter Chronik, Ende, Vers Ende. Das Ende der Chronikbücher ist die Verheißung, nicht die Verheißung, das Ende des babylonischen Exils, die Ermöglichung zur Rückkehr durch Kyros, des Königs von Persien, und dann der letzte Vers, so spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, in Juda. Der Wiederaufbau des Tempels wird ermöglicht durch Kyros. Damit endet das Chronikbuch. Und das ist natürlich die Hoffnung für einen Neuanfang. Und das ist, obwohl es nicht genannt ist, auch die Hoffnung für einen Neuanfang des Davidhauses. Denn das ist das Thema dieses Buches. Und jetzt noch eine interessante Beobachtung, nicht? In dieser Ausstellung, also im hebräischen Alten Testament, hat man nicht die Reihenfolge Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Diese Anordnung wäre wieder eine geschichtliche. Chronik, zweite Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Sondern man hat bewusst Chronik am Ende, ich bin überzeugt, eine ganz bewusste inhaltliche Entscheidung, dass man diese zwei heilsgeschichtlichen Werke vom Anfang bis zur Begnadigung wirklich als Rahmen hat. Kommen aber noch mehr Gründe hinzu. Wenn man dieses Werk, das Königreich David thematisiert, an das Ende des Kanons stellt, ist dieses Werk nicht nur Geschichte, sondern auch Verheißung. Ohne dass das jetzt groß prophetische Literatur ist, aber diese Anordnung, das behaupte ich einfach, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist auch ein Programm. Das Reich David ist nicht nur Vergangenheit. Mit der Darstellung des Reiches David endet der hebräische Kanon, der zuletzt berichtet vom Ende des Exils und dem Wiederaufbau des Tempels, der Möglichkeit. Und das ist nicht nur Geschichtserzählung, das ist Verheißung. Es gibt eine Form der Verheißung, die muss man gar nicht explizit aussprechen, sondern sie wird deutlich, wenn ich so einen Aufbau mache. Es kommt ein weiteres hinzu. Wir schauen einmal den dritten Kanonteil genauer an. Ich möchte dazu sagen, es gibt auch andere hebräische Aufbauten des Kanons, auf den stützen auch manche ihre ganzen Kanontheorien. Für unser Thema ist nicht wichtig, mit was beginnt der dritte Kanonteil? Au lasse sich durch diese Linie nicht ausbringen. Torah, Propheten, Schriften. Dieser Strich gehört weg. Das sind Prophetenschriften. Wenn wir eine dritte, die erinnert sich an den ersten Tag, entweder wir machen eine Zweiteilung, Torah und Propheten, oder wir machen eine Dreiteilung, Torah, Propheten, Nevi'im und Schriften. Übrigens, wir hätten dann bei der hebräischen Bucheinteilung 2x4 Prophetenbücher. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und die 12 Prophetenrolle, 4. 2x4 Schriften, Prophetenschriften. Aber das ist eine Sache jetzt. Der dritte Kanonteil, die Schriften, beginnt mit dem Psalmen. Von wem stammen die meisten Psalmen? Von David. Was ist eines der Hauptthemen der Psalmen? Psalm 2, der Messias. Sie haben hier im dritten Teil eine davidische Klammer. Es gibt andere Kanon-Darstellungen, zum Beispiel in einer jüdischen Schrift Baba Batra, da beginnt der dritte Teil mit dem Buch Rut. Das ändert aber nichts an dem Schwerpunkt Davids, denn auf wen zielt die Rut? Nicht auf das Haus David. Da kann man dann das Buch Rut nehmen als Einleitung in die Psalmen, aber es bleibt diese Klammer des Hauses David. Im dritten Kanonteil eine bestimmende Größe, und das ist, denke ich, bewusst gemacht. So, und jetzt haben Sie im Alten Testament, hebräischer Kanon, zum Abschluss die ausführliche Darstellung des Hauses David. Und jetzt lesen Sie als Jude die hebräische Bibel. Und hören auf mit 2. Chronik, 1. 2. Chronik. Und dann lesen Sie den ersten Satz des Neuen Testaments. Dies ist die Geschichte von Jesus, dem Sohn Abrahams, dem Sohn Davids. Ich stelle es nur als Frage, ob hier bewusst an den hebräischen Kanon angeknüpft wurde. Sie haben hier ganz eindeutig das David-Thema. Und dann Matthäus 1, Vers 1. Es würde mich nicht wundern, wenn manche denken, das ist ein bisschen viel Kompositionsspekulation. Gerne, kein Problem damit. Dann nehmen Sie fröhlich Abschied von solchen Dingen. Ich möchte Folgendes dazu sagen, ich bin davon überzeugt, wir haben zum einen die Auslegung von Einzeltexten, ganz klar. Wir haben zum zweiten, wenn wir Einzeltexte in einem Textkorpus haben, dann haben wir bewusste Zusammenstellung von Texten. Man stellt nicht einfach zusammen. Das gilt für die einzelnen Bücher, die zum Teil wirklich bewusst komponiert sind. Das schmälert nicht den Charakter als Offenbarung. So hat es Gott gefallen zu reden. Wir haben eine Dreiteilung der Davidsüberlieferung, die etwa gleich groß ist. David zum Hof, David am Hof und wer werden die Nachfolger sein? Wer wird der Nachfolger sein? Wir haben eine Mittelpunktstellung in dieser Davidsüberlieferung mit den Kapiteln 2. Samuel 5 bis 7, Jerusalem, Bundeslade Nathans verheißen. Ich bin absolut überzeugt, das ist die bewusst komponierte Mitte. Bewusst so gemacht. Man hätte es auch anders machen können. Das heißt, die Komposition bestimmter biblischer Bücher hat zusätzlich noch einmal einen Inhalt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, nicht? Ich habe es gerade gezeigt für die Königsbücher. Das ist bewusst, das ist nicht, natürlich ist das historisch passiert. Aber ich kann das so darstellen oder so darstellen. Nicht den Inhalt von Macht hoch die Tür, Macht hoch die Tür ist wunderbar komponiertes Lied, ist wirklich alles durchdacht. Ich kann den gleichen Inhalt auch völlig anders singen. Dann ist anders zusammengestellt. Man könnte weitermachen mit dem Gesamtstruktur des Pentateuch oder anderer biblischer Bücher. In der Komposition liegt nochmal eine Botschaft. Aber bitte Vorsicht, da muss man sehr viel arbeiten, um diese Dinge rauszukriegen. Sonst ist die Gefahr der Spekulation wiederum riesig groß. Ich sage ein letztes Beispiel zum Neuen Testament. Ich bemühe mich jetzt nicht um die Bergpredigt, das wäre vielleicht zu kompliziert, aber nehmen Sie das Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium hat in seinem ersten Vers genannt Abraham und David. David, damit stehen wir an den messianischen Verheißungen. Der Messias ist ein Davidide. Die messianischen Verheißungen gelten zunächst schwerpunktmäßig Israel. Der Messias ist der Messias Israels. Parallel ist Abraham genannt. In Abraham werden alle Geschlechter gesegnet. Wir haben mit dem ersten Vers des Neuen Testaments und des Matthäusevangeliums die Israellinie und die Völkerlinie sofort verbunden. Dann ist es gerade Matthäus, der die Geschichte berichtet, dass drei Heiden Zeugen der Geburt Jesu werden. Nicht die Hirten, nicht Juden, drei Heiden. Völkerperspektive. Und dann ist es der gleiche Matthäus, der dezidiert beim Wirken Jesu unterstreicht, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels, Matthäus 10. Deshalb keine Heidenmission jetzt bei mir, sondern Judenmission. Beim selben Matthäus, im Wirken Jesu. Und Jesus ist auferstanden und gibt das Vermächtnis, Matthäus 28, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und da schließt sich der Kreis zu Matthäus 1,1 und zur Geschichte von den Heiden, die Zeugen der Geburt Jesu werden. Sehen Sie, und das ist ein Programm in der Komposition. Aber da muss ich nachher das ganze Evangelium durchackern. Das ist kein Versles-Auslegung mehr, sondern da müssen wir in großen Bereichen lesen und denken lernen. Und das fällt der Christenheit ganz arg schwer, weil wir sind ein bisschen Bregeles-Christen. Was unser Bibellesen anbetrifft, wir sind zu stark. Wir müssen biblische Bücher am Stück durchlesen, anders kommen wir nicht zu den großen Linien. Pause. 5 Minuten. Ausflug in die Parallelüberlieferung im Chronikbuch. Ein dritter Punkt. David als Maßstab für die anderen Könige Judas. Bei fast allen Königen haben wir in der Darstellung, dann in den Königsbüchern, ein gewisses Darstellungsschema. Wir haben, es beginnt bei Salomo mit der Darstellung vom Ende, da haben wir zum ersten Mal diese Formel, wie sie dann später bei den anderen begegnet. Wir haben bei den Königen immer eine Anfangsformel und eine Schlussformel, die formal sehr ähnlich ist. Die Berichte über die Könige in ihrer Ausführlichkeit zwischen diesen beiden Eingangs- und Schlussformeln oder Eingangs- und Schlussnotizen sind dann in der Ausführlichkeit sehr verschieden. Die können Kapitel auseinandertreten oder sie sind sehr eng beieinander. Wir lesen eine solche Formel in 1. Könige 22, 41 bis 51, da haben wir eine, die ist ganz nahe beieinander. Nur, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Es geht um den judäischen König Josaphat. Und Josaphat, der Sohn Asas, wurde König über Juda im 4. Jahr Ahabs des Königs von Israel und war 35 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 25 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba, eine Tochter Schilhis. Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Doch entfernte er nicht die Höhen, und das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und er hatte Frieden mit dem König von Israel. Und jetzt kommt hier bei Josaphat schon die Schlussformel. Was aber mehr zu sagen ist von Josaphat und seinen tapferen Taten, die er getan hat und wie er Kriege geführt hat, siehe, da steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Dann kommt noch ein kleiner Zwischenbericht und dann das Ende, Vers 51. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Joram wurde König in seiner Stadt. Das ist so ein Grundmodell und die sind immer ganz ähnlich. Es gibt kleine Abweichungen. Bei den Königen von Juda ist immer die Mutter genannt, denn die Mutter, die Königin Mutter, hatte in Juda ein besonderes Amt. Was das jetzt wiederum genau war, weiß man nicht so genau, aber sie hatte eins. Übrigens, da fällt mir ein, ich habe eine Frage noch nicht beantwortet, warum bei den Kindern Davids die Töchter nicht genannt wurden, weil selbstverständlich war, dass die nicht König wurden. Es war in Israel, einmal gab es das als eine Ausnahme. Und diese Liste ist interessant im Blick, wer kann denn da jetzt aus diesem Kuddelmuddel der Nachfolger werden? Das ist die Frage. Die Könige in diesen Formeln bekommen im Eingang immer eine geistliche Bewertung. Die geistliche Bewertung ist im Alten Testament wichtiger als die politische Bewertung. Ein politisch hervorragender König, der nicht mit Jahwe gelebt hat, bekommt eben die Bewertung und er tat das Böse in den Augen Jahwes. Und letztendlich entscheidet über die Zukunft nicht die politische, sondern die geistliche Bewertung. Und da merken wir wieder, das ist nicht weltliche Geschichtsschreibung, sondern prophetische Geschichtsschreibung. Nun, der Josaphat, ich habe ihn bewusst genommen, der wird nämlich gar nicht an David gemessen, sondern seinem Vater Asa. Aber jetzt blättern wir zurück zu Asa, das tun wir jetzt nicht, sondern wenn wir es täten, dann würden wir in Kapitel 15, Vers 11 lesen, dass Asa in gleicher Weise gemessen wird an seinem Vater David. Das Urteil, und das ist interessant, es ist dann jeweils differenziert. Er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa, und da könnte man jetzt über den Asa dazu schreiben, in den Wegen Davids. Und wich nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch entfernte er nicht die Höhen. So sind diese Bewertungen noch einmal differenziert, grundsätzlich wie Asa grundsätzlich wie David, und doch gibt es auch eine Einschränkung. Das könnte man jetzt bei allen Königen Judas durchgehen, sehr häufig wird dann David genannt. Nicht immer, das merken wir hier, aber sehr häufig. David ist der Maßstab für die anderen Könige Judas. Man könnte sagen, für seine Söhne. Denn alle nachfolgenden Könige in Juda sind Söhne Davids, mit einer Ausnahme. Und man kann durchaus den Begriff Sohn verwenden über eine Generation hinweg. Also man könnte zu Josaphat Sohn David sagen. Das war damals möglich. Der Sohn kann genauso den Enkel oder gar Urenkel bezeichnen. Warum wird David als in solcher Weise als Maßstab genommen? Erstens, David war der Erste. David wurde eine ununterbrochene Nachkommenschaft verheißen. David war somit als Maßstab gesetzt. Nun wissen wir aber, David war kein Saubermann. David war Ehebrecher, David war Mörder, David hat gelogen, David war verzagt und so weiter und so fort. Warum trotzdem? David blieb bei allen Wirrungen und bei allem Versagen Gott treu. Er hat immer wieder zu Gott zurückgefunden. Er hat sich letztlich nicht in seiner Sünde verstrickt. Er ließ sich von Nathan zur Buße rufen. Es war nicht bei allen Königen der Fall. Und das ist das Entscheidende. Das Unrecht in Davids Leben bleibt Unrecht. Und es leuchtet sogar auch im Neuen Testament wieder auf. Es war mir eindrücklich und einleuchtend die Auslegung eines Judenchristen, der sagte, in der Bergpredigt nennt Jesus zuerst, du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen. Das ist ja nicht verschwiegen. Aber es war bei David nicht so, dass er von Gott weggekommen wäre. Wir lesen von David nicht, dass er Götzendienst trieb. David hatte Phasen, wo ihm das Vertrauen schwer fiel, würde ich schon vermuten. Aber hat nicht seinen Gott verlassen. Es ist keine Sünde gegen das erste Gebot. Und das ist am wichtigsten. Bitte jetzt nicht sagen, ja, dann sind die anderen Gebote nicht so wichtig, dann kann man da ein bisschen... Nein. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen dem Verhältnis zu Gott und dem Rest. Und das ist für Gott am wichtigsten. Man kann nicht genug dick unterstreichen, was es bedeutet, dass ein König Buße tut, und zwar aufrichtig und öffentlich. Und das hat David getan. Und deshalb ist er ein Maßstab für alle Könige nach ihm. Wie hältst du es mit Gott? Er war nicht Maßstab für die Könige Israels. Die Könige Israels wurden an einem anderen gemessen und dort war der Maßstab ein negativer, nämlich die Sünde Jerobeams des Ersten. Was war die Sünde Jerobeams? Es war die Aufstellung zweier Jungstier. Bilder ist falsch, denn das waren ja Figuren in Dan und in Bethel. Aber die Sache ist gar nicht so einfach, wie wir meinen. Denn da lesen wir in 1. Könige 12, Vers 28. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist euch zu viel, dass ihr hinauf nach Jerusalem zieht, geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das Bekenntnis, das Jerobeam ablegt über diesen beiden Figuren, ist das Bekenntnis Israels. Es ist inhaltlich nichts falsch. Das macht es viel schwerer. Der Jerobeam sagte nicht, hier ist Baal. Der sagte, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Was ist der Fehler? Erstens, Gott hat Jerusalem als Heiligtum erwählt, nicht Dan und Bethel. Jerobeam hatte die Zusage Gottes, dass er Israel regieren wird und seine Nachkommen. Und er hat nicht vertraut, dass es auch gehen würde, wenn Israel nach Jerusalem geht zum Gottesdienst. Es ist das fehlende Vertrauen in die Verheißung Gottes, das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler, es wird ein Bildnis gemacht. kein Bild, eine Statue. Man kann und darf aber Gott nicht abbilden, weil jedes Abbild Gott kleiner macht, als er ist. Der Mensch kann Gott nur abbilden in Gegenständen der Schöpfung. Und damit wird Gott und Schöpfung verwechselt. Und obwohl das Bekenntnis hier stimmt, verschmelzen früher oder später das falsche Abbild mit dem Bekenntnis. Und es kommt zur Form des Synkretismus. Es kann nicht sein, dass man zu einem toten Abbild aus Holz und Stein und Gold sagt, das ist Gott. Das geht nicht. Und früher oder später wird Gott verfügbar. Das ist das Negativbeispiel, der Negativmaßstab. Und von allen Königen Israels heißt es, dass sie in der Sünde Jerobeams blieben und den Stierkult, die Stierbilder, nicht zurücknahmen. Viertens, David, der Psalmdichter. Wir haben ihn kennengelernt als Musiker. Und ich habe vom Fest erfahren gestern Abend, dass da auch der Musikant auftrat. Ich habe wohl was versäumt. Dies schlägt sich noch an anderer Stelle nieder. Von den 150 Psalmen werden 73 Psalmen David zugeschrieben. Die David-Psalmen stehen vor allem in den ersten beiden von den 5 Psalmbüchern. Es gibt ja auch in den Psalmbüchern eine Fünfereinteilung. Und da stehen sie vor allem in den ersten beiden Teilen, aber auch am Schluss. Nicht ganz am Schluss, aber im letzten Teil haben wir auch noch eine David-Psalter-Sammlung. Dazwischen gibt's einzelne zerstreute David-Psalmen, wie zum Beispiel Psalm 103. Ich möchte jetzt den Aufbau der Psalmen nicht bemühen. Die Psalmen Davids haben eine riesige thematische Breite, sehr viele Klagelieder, aber auch Bußpsalmen, Loblieder, Danklieder. Wir haben von David wirklich die ganze thematische Breite, wie gesagt, mit einem Schwerpunkt auf der Klage. Lebenstexte, Weisheitstexte, Bekenntnisse. Psalm 23 ist ein Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte, gleichzeitig ein Lebenspsalm, der das ganze Leben umgreift. Das sind die einzelnen Psalmen. Die Tatsache, dass wir im Psalter so viele Davidspsalmen haben und die Tatsache, dass ein zentrales Thema der Psalmen der Messias ist, ist ja interessant. Psalm 2 ist, der Psalter hat 2 thematische Eingangstüren. Psalm 1 ist ein Torah-Weisheitspsalm, Psalm 2 ist ein messianischer Psalm. Und die begegnen dann wieder, das sind die großen Klammern im Psalterbuch, Torah-Psalmen, messianischer Psalm. Und auf diesen Psalm 2 folgen die Psalmen 3 bis 41 alle Davids-Psalmen. Ich denke, auch hier sagt die Komposition noch etwas mehr. Wir haben die Davids-Psalmen aus der Fülle der ganzen Themen der Gebete, nicht einmal messianische Psalmen, nicht schwerpunktmäßig, sondern alle die typischen Psalmthemen. Aber dann haben wir die Rahmung mit messianischen Psalmen und damit wird natürlich das Buch der Psalter auch gleichzeitig wieder zu einer Verheißung. Ähnlich wie das Chronikbuch. Fünftens. David, der Anfang einer Dynastie. Einfach noch einmal kurz die Tatsache, dieser Unterschied zwischen Juda und Israel. In Juda war unangefochten bis auf eine Stelle ein Nachfolger Davids auf dem Thron. Wir haben keinen Niederschlag, dass dies in irgendeiner Weise in Frage gestellt würde. In Israel war es anders. Eine Folie reicht's noch. Israel war nur durchgehend die Davidslinie, bis auf eine Ausnahme. Das ist die Atalja, eine Frau. Das ist jetzt kein Problem, weil es eine Frau war, sondern es ist das Problem, weil es diese Frau war. Und das muss man unterscheiden. Die Atalja war eine Tochter Omris oder Ahabs und wurde der Schwiegersohn von Josaphat. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Vermutlich war Juda in jener Phase schwächer als Israel und er musste wohl oder musste fast wohl. Und nach dem Tod ihres Sohnes, sie war verheiratet mit Jehoram, nach dem Tod ihres Sohnes hat sie die anderen potenziellen Nachfolger umgebracht. Und nur Joas hat überlebt, weil er versteckt wurde. Da stand also wirklich die David-Dynastie auf dem Spiel und gleichzeitig ist ja klar, hat diese Atalja von Israel den Baalskult gebracht. Deshalb sage ich, das Problem war nicht die Frau, sondern das Problem war diese Frau. Nicht? Für alle Frauen zum Trost, die Herren hier waren nicht besser. Das ist die einzige Unterbrechung, historisch eine so dermaßen kitzelige Situation, nicht also menschlich gesprochen, da stand die Verheißung erneut auf dem Spiel. Ein David, die hat überlebt. In Nordreich Israel dagegen, das ist jetzt der Versuch durch Kursiv und Geradedruck, das zu unterscheiden. Da haben sich die Dynastien abgewechselt. Erster König, sein Sohn, vielleicht ein Jahr. Revolution, blutig. Nächster König, sein Sohn, ein Jahr. Revolution, wieder blutig. Revolution hat immer bedeutet Könighaus ausrotten. Denn aus dem Könighaus war am ersten eine Gegenrevolution zu erwarten. Ja? Ganz kurz Simri und dann kommt die erste Dynastie, die etwas stabil ist, mit vier Gliedern. Um die Dynastie mit Ahab. Und dann kommt die nächste Dynastie, die noch stabiler ist, rund 100 Jahre, die Jehu-Dynastie. Da ist ein Fehler, der gehört noch dazu, Sacharja. Endet dann, jetzt kommt wieder der Amos, Jerobeam der Zweite. Der letzte Blütezeit in Israel. Also wir haben im Grunde 1, 2, 3, 4 Dynastien und ab hier Chaos. Nicht? Das war die letzte Phase, da ging es nur noch rund und drüber. Wechselnde Dynastien in Israel.
Wobei, wenn man Geschichte Israels sich auskennen möchte, dann müsste Omri und Jehu-Dynastie, das müsste klar sein. Die müsste man etwa zuordnen können, was da passiert ist bei den einzelnen Königen.
Das ist der Unterschied zwischen Nord und Süd.
Ungeheuer spannend, die Wirren im Nordreich. Erster Könige 12 folgende, wie es da drunter und drüber ging. Aber das gehört nicht zu David und das wird heute nicht mehr erzählt. Es ist interessant, auch im Königreich Juda werden Könige von der Bevölkerung oder von leitenden Männern umgebracht. David-Nachfolger. Und trotzdem wurde dann von denen ein Sohn zum König gemacht. Können Sie zum Beispiel lesen, 1. Könige 12, der genannte Joas, der wird ermordet, aber sein Sohn wird dann König. Oder der wird dann wieder ermordet, der Amazia. Die haben halt Dinge gemacht politisch, wo die führenden Männer Judas nicht einverstanden waren. Der Amazia hat auch einen Blödsinn gemacht. Der hat mit dem Brudervolk Israel einen Wettkrieg gemacht. Lass uns miteinander Krieg führen, um unsere Kräfte zu messen. Ja? Mit dem Ergebnis, Israel hat gewonnen und ein Teil von Jerusalem wurde zerstört. Das hat mich auch aufgeregt. Krieg führen zum Bubeln, das tut man doch nicht. Also, das hat er gemacht. Und dann wurde er umgebracht. Aber sein Nachfolger war wieder ein Davidide. Also, in Israel wird ein anderer rankommen. Andere Dynastie. In Juda blieb diese Verheißungslinie. Das hat natürlich einfach auch erstens mal politisch eine andere Situation in Juda und dann die Verheißung Gottes an David. Und damit bin ich bei sechstens und letztens. Es gibt heute nur 6 Punkte und keine 7, denn 7 ist die abgeschlossene und heilige Zahl, 6 ist die unvollkommene Zahl, es ist die Zahl des Menschen, der am 6. Tag erschaffen wurde. Und diese Zahl 7 weist immer über sich hinaus. Und in diesem Falle weist die 6 Zahl hinaus nicht auf den Sabbat, nicht auf den Sonntag, sondern aufs nächste Jahr. Der 6. Punkt, David und der Messias. Es ist gar keine Frage, dass man in einer gesamtbiblischen Darstellung das Messias-Thema, wenn es um David geht, nicht ausklammern kann. Wir haben im Alten Testament ein Problem. Nicht nur eins, aber auch eins. Es gibt die Verheißung eines ewig bleibenden Königtums David. Und zweitens gibt es die Tatsache, dass auch die Nachfolger Davids zu 50% eine negative geistliche Bewertung bekommen. Und dass es darunter auch ganz schlimme Dinge gab, zum Beispiel der König Manasse und die letzten Könige, und dass Gott eingreift und Israel das Königtum wegnimmt und damit auch David. Sondern ich sage jetzt, wir haben ein Problem. Wir haben eine Verheißung und wir haben das Ende des Königtums. Und wie kommt das zusammen? Es ist interessant, dass die messianischen Verheißungen just in dieser Zeit gesagt werden, in denen Israel zunächst und dann Juda das Königtum und die staatliche Souveränität verlieren. Genau diese Zeit ist nicht das Ende der Hoffnung, sondern im Grunde die Geburtsstunde der messianischen Verheißungen. Es sind gerade die Propheten, die das Ende Israels und Judas begleiten, die wie nie zuvor einen künftigen König verheißen aus dem Hause David. Ganz grob zusammengefasst inhaltlich, der Messias, der künftige König Israels, kommt aus dem Haus Davids, er ist ein Davidide. Der künftige König Israel schafft wieder die Einheit Israels. Die Zukunft ist nicht das geteilte Königtum. Deutlich greifbar etwa am Ende von Amos 9, die zerfallene Hütte Davids wird wieder aufgerichtet. Die Hütte Davids ist zerfallen, geteilt in 2 Teile und zudem noch zerbröckelt. Ein letztes, was ich heute sagen möchte, das zukünftige messianische Reich wird ein Friedensreich sein. Israel steht im Mittelpunkt, aber es gibt auch einzelne Andeutungen, dass dieses Reich über Israel hinaus wird. Wie auch immer, das gilt es heute nicht auszuführen. An diese Verheißungen wird im Neuen Testament an unzähligen Stellen angeknüpft. Die Eröffnung geschieht in Matthäus 1,1. Es geht weiter bei den Geburtsankündigungen Jesu. Es geht weiter in der Verkündigung Jesu und in der Erwartung an Jesus. Dass Jesus mit seinem ersten Kommen die Erwartungen an einen politischen Messias nicht erfüllt, das ist bekannt. Und so kommt es auch zur spannenden Frage, nicht zuletzt eines Johannes des Täufers, bist du es? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum diese Verheißung noch nicht in Erfüllung ging, eines politischen Messias, sondern Jesus die Gewichte ganz anders setzte und bis heute setzt, das führte für heute zu weit. Das Leben Jesu und der Prozess Jesu stehen einerseits unter der zweifelnden Anfrage, bist du's? Und andererseits unter der deutlichen Bejahung, ich bin's. Obwohl, wie gesagt, sich die Erfüllung ganz anders darstellt, als man es sich von den Verheißungen her zunächst denken würde. Damit ist die Menschenzahl abgearbeitet, die unvollständige. Und ich kann kurz sagen, was der derzeitige Planungsstand ist für das nächste Jahr. Angesichts der Stofffülle haben sich die Verantwortlichen hier und auch ich gemeinsam entschieden, dass wir die Einheit Davids auf 2 Jahre verteilen. Ich war am Anfang skeptisch, ob das gut sein wird. Ich habe mich aber gebeugt. Vom Stoff her und von den Themen bin ich persönlich dankbar, dass wir es so gemacht haben, jetzt am Ende. Einfach, weil der Textkorpus so umfassend ist und zweitens, weil die Themen existenzielle Themen sind. Und die kann man nicht noch oberflächlicher behandeln. Wie Ihr Eindruck von der Sache ist, das müssen Sie selber sagen. Aber die Planung ist jetzt so, dass auch der Kurs im nächsten Jahr vom 1. bis 5. März noch einmal sich mit David beschäftigt. Die Texte werden sein 2. Samuel 5 und 6, die Einnahme Jerusalems und die Überführung der Lade. Dann natürlich, das kann gar nicht fehlen, 2. Samuel 7, die Nathansverheißung. Wir werden uns beschäftigen mit der Sünde Davids, 2. Samuel 11 und 12 und dann noch Familien- und Nachfolgegeschichte Absalom, 2. Samuel 15 folgende und dann Salomo wird Nachfolger 1. Könige 1 und 2. Thematisch werden wir uns beschäftigen, da sind wir noch an den Klärungen, mit der Entfaltung des Königtums und es ist auch vorgesehen, dass das Thema des Krieges im Alten Testament aufgenommen wird. Das ist natürlich eine heikle Sache. Dann wollen wir, und deshalb habe ich es heute kurz gemacht, denn das Thema Messias thematisieren und zwar mit 2 Einheiten der Messias im Alten Testament, die messianischen Verheißungen und dann neutestamentlich Jesus, du Sohn Davids, die Erfüllung im Neuen Testament. Das ist so ganz grob, kommt noch etwas dazu, aber das andere, das ist noch nicht so ganz ausgegoren, das müssen wir noch dran feilen, aber so ist das vorgesehen und ich hoffe, dass es Ihnen mit dem David nicht zu viel wird. Das wäre schade. Ich würde ein Schlussgebet sprechen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns die Kraft gegeben hast für diese Woche. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was damals geschehen ist und wie du gehandelt hast durch alle Klippen der Menschlichkeit hindurch. Und wir danken dir für den großen Bogen der Verheißung von damals, der bis in die Gegenwart und bis zu uns reicht. Dass der Sohn Davids unser Herr ist, zu dem wir gehören dürfen, dafür danken wir dir. Wir danken dir für alles Hilfreiche für unser Leben, was da drin steht. Gib, dass wir es mitnehmen können, dass wir es anwenden können. Gib, dass wir es behalten und dass es fruchtbar wird für uns. Wir befehlen dir uns an für diesen Tag, wenn wir auseinandergehen, für die Zeit, die vor uns liegt. Wir erbitten uns deinen Segen. Amen. Wünsche Ihnen eine gute Zeit, Gottes Segen und auf Wiedersehen.